Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zum zweiten Chemnitzer Linux-Tag, hier zu unserem kleinen Tutorium oder Vortrag, wie immer Sie es nennen wollen, wie funktioniert Linux. Wenn ich sage wir, dann möchte ich uns zunächst vorstellen, Christoph Ziegler und ich, Thomas Müller. Wir werden den Vortrag gemeinsam über die Bühne bringen, etwa so in der Form, dass der Christoph immer so ein paar praktische Dinge demonstrieren wird, um also zu zeigen, wie das eine oder andere funktioniert. Und ich werde so ein bisschen theorielastige Dinge machen und das zeigen, was Sie dann also auch hier in den Unterlagen finden können. Das mit dem Reden wird ein bisschen schwierig sein, weil wir haben nur ein Mikrofon. Ich hoffe, Sie können uns trotzdem verstehen. Der Christoph wird einfach laut reden müssen, wenn er mich unterbrechen will. Okay. Gut. Zu den Unterlagen vielleicht gleich am Anfang noch ein Wort. Sie finden die Unterlagen, die wir hier zeigen und auf denen wir den ganzen Vortrag, auf denen der ganze Vortrag basiert, im Web unter dieser Adresse, die hier an der Tafel nochmal steht, sodass Sie also nicht unbedingt alles mitschreiben müssen. Wenn Sie irgendwo Internetzugang haben, dann können Sie sich die Unterlagen einfach runterladen, ausdrucken, wie auch immer. Wir werden auch von den Unterlagen, die Sie sehen, nicht auf alles, auf jedes Detail eingehen können. Hin und wieder werden wir einfach weiterziehen und sagen, gucken Sie sich das mal noch an in Ruhe, wenn Sie Interesse haben an dem einen oder anderen Punkt. Sie werden noch weiterführende Verweise finden und so fort. Ja, zum Thema, worum geht es? Die Überschrift lautet, wie funktioniert Linux? Wir haben das in drei Bereiche zerteilt, in drei Abschnitte. Im ersten Teil wollen wir uns jetzt mit überblicksartig mit den Strukturen und Eigenschaften beschäftigen. Eine kleine Einführung, wo kommt Linux her, wie ist das mit der Unix-Historie zu verstehen. Wir wollen uns ansehen, wie ist ein Linux-System strukturiert, wie arbeitet man unter Linux prinzipiell und was versteht man unter diesen beiden Begriffen Multi-User und Multitasking. Das soll etwa so uns die erste Stunde hier beschäftigen. Immer wieder unterbrochen durch den Christoph.
Ja, also vielleicht mal noch ein Wort zum Ablauf. Das ist ja drei Stunden angelegt hier. Wir haben uns ja so gedacht, dass wir zum Ende jeder Stunde versuchen, Zeit zu finden, dass wir nochmal diskutieren können über das, was hier gekommen ist. Wenn Fragen während des Vortrags aufkommen sollten, können Sie natürlich auch gleich stellen. Ja. Entweder werden Sie gleich beantwortet oder später.
Genau. Oder gar nicht. Also das Ganze ungezwungen. Ne? Okay, der zweite Teil wird sich dann also um 11 beginnend beschäftigen mit dem unter der Überschrift Files und Prozesse. Wollen wir also ein bisschen genauer beleuchten die Konzepte, die Linux oder Unix ausmachen und da einige Details dieser Mechanismen untersuchen und auch dann wiederum praktisch demonstrieren, wie man das wiedererkennen kann. Und schließlich im dritten Teil dann soll es gehen um die, tja, ich sag mal, praktische Arbeitsweise unter Linux, wobei Sie hier hoffentlich nicht enttäuscht sind. Wir werden dort nicht zeigen, wie man mit grafischen Oberflächen arbeitet, was man natürlich heutzutage unter Linux macht. Sie können Linux bedienen, wie auch andere fensterbasierte Systeme und finden auch jede Menge Anwendungen.
Also ich muss gleich nochmal unterbrechen, da jetzt noch mehr Interessenten kommen, wir haben natürlich die letzten Zeit, vielleicht lässt sich nochmal ein bisschen zusammenbringen, ja. Damit es sind noch ein paar freie Plätze, es sei denn, die äußeren wollen mal aufstehen, wenn jemand kommt.
Also wie gesagt, im dritten Teil soll es dann um die Arbeitsweise gehen, um die Demonstration von praktischen Fähigkeiten, was man also mit unter Linux machen kann, ohne auf die grafischen Oberflächen zurückzugreifen. Das wird dann im Wesentlichen der Christoph demonstrieren, was und wie dort geht und wie mächtig diese Art der Benutzung ist. Die grafischen Anwendungen werden in anderen Zusammenhängen vorgestellt, da, in anderen Vorträgen. Da gibt es heute Nachmittag einen großen Track, wo es ausschließlich um grafische Anwendungen geht, um Anwendungen auf einer grafischen Oberfläche. Ja, und schließlich finden Sie dann ganz zuletzt in den Unterlagen noch ein paar weiterführende Verweise. Also wo bekommen Sie zu Linux Informationen her? Was findet man im System selbst an Dokumentationen und ähnlichen Dingen? Was gibt es für Bücher, Zeitschriften oder auch Quellen, die Sie irgendwo im Netz finden, um sich Informationen zum Linux zu beschaffen? Ja, so viel aus meiner Sicht zur Vorrede. Dann steigen wir ein in den ersten Punkt, Struktur und Eigenschaften. Haben Sie vielleicht doch hin und wieder schon gelesen oder gehört, dass Linux irgendwie aus der Unix-Welt kommt. Und so steht es auch hier also geschrieben, Linux ist ein Unix-ähnliches Betriebssystem. Ähnlich deswegen, weil es keine lizenzpflichtigen Unix-Code enthält. Es ist quasi die Unix-Schnittstelle neu implementiert. Von null auf. Deswegen kann es auch unter dieser Überschrift freie Software laufen, weil eben von keinem anderen lizenzpflichtigen Hersteller Code enthalten ist. Und das ist auch eine der Eigenschaften von Linux, die immer wieder herausgestrichen werden. Eben, es ist freie Software. Es unterliegt der GNU General Public License. Das ist eine Lizenz, die verpflichtet den Hersteller solcher Software, die Quellen offenzulegen. Man bekommt also für die gesamte Software im Linux-Umfeld an die Quellen heran, ist sogar verpflichtet, wenn man selber Weiterentwicklungen oder Veränderungen dran vornimmt, die ebenfalls wieder zu veröffentlichen und damit nicht irgendwelche proprietären Standards oder ähnliche Dinge versuchen zu etablieren. Demzufolge gibt es auch keine Lizenzgebühren, die an Linux gebunden sind. Sie können also Linux frei einsetzen. Sie bekommen es tatsächlich auch völlig kostenlos, wenn Sie irgendwo in der Lage sind, jemanden zu finden, der sich meine Distribution gekauft hat, dann können Sie sich von dem die CDs einfach kopieren, müssen also nicht selber, nicht mal die Kopierkosten, die sonst die Distributoren natürlich nehmen für ihre Arbeit beim Zusammenstellen von Distributionen abliefern, sondern können wirklich vollkommen frei damit umgehen. Weiterhin steht Linux natürlich für eine neue Art der kooperativen Softwareentwicklung. Das hat es in dieser Form, in diesem Maße vor Linux auch nicht gegeben. Es arbeiten mehrere hundert Entwickler zusammen weltweit, die es zum größten Teil nie gesehen haben. Wir kommunizieren nur über das Internet miteinander und sehen sich in seltensten Fällen irgendwann mal auf einer Konferenz oder so etwas, aber im Wesentlichen arbeiten die alle verteilt an einzelnen Komponenten des Systems. Was gehört nun zu Linux? Nun einmal der Linux-Kernel, also das eigentliche Betriebssystem, das ist das, was die Maschine quasi zum Leben erweckt, wenn man so will, und entsprechende Dienste dann den Anwendungen zur Verfügung stellt. Und dann gehört natürlich mittlerweile zu Linux eine große Anzahl von Anwendungen. Dazu gehören eben grafische Oberflächen, das, was wir hier machen, die Rechner, auf denen wir hier arbeiten, die Sie hier im Rahmen sehen, die laufen selbstverständlich alle unter Linux, und das ist ja offensichtlich etwas Grafisches hier. Es gibt jede Menge von Office-Anwendungen, also im Umfeld Textverarbeitung, Layout-Gestaltung, Präsentationsprogramme, alles, was Sie sich in dieser Umgebung vorstellen können. Datenbanken gibt es verschiedenster Art für Linux, zum Teil sind die auch frei. Es gibt auch kommerzielle Datenbanken, die Linux als Grundlage benutzen. Es gibt, wer es nicht lassen kann oder vielleicht auch tatsächlich darauf angewiesen ist, für die verschiedensten Windows- oder DOS-Applikationen Emulatoren, die dann also entweder eine Ausführungsumgebung von Windows oder DOS emulieren oder sogar einen kompletten PC emulieren, indem man dann eine weitere Betriebssysteminstallation vornehmen kann. Man hat dann also Windows unter der Steuerung von Linux laufen, richtig als Betriebssystem. Man kann auch Linux wiederum darunter installieren und andere Betriebssysteme. VMware ist hier das Stichwort. Ja, und schließlich bietet es jede Menge an Software, die im Internet- oder Intranet-Umfeld eine Rolle spielen. Server-Implementationen für verschiedenste Dienste, die Sie aus dem Netz kennen, also World Wide Web, E-Mail, File- und Druckserver, natürlich File- und Druckserver auch wiederum für Windows-Klienten. Ja, nicht zu vergessen, das Linux-Maskottchen heißt Tux, ist ein Pinguin, der irgendwann mal von Linus Torvalds, das ist der Entwickler von Linux, ausgewählt worden ist und in verschiedensten Ausprägungen mittlerweile existiert. Sie haben den sicher schon auf den Ankündigungen gesehen, und wenn Sie mal hier den Link verfolgen später, dann werden Sie Unmengen von Bildchen finden, die irgendwas mit diesem Tux zu tun haben. Nun fiel schon mehrfach der Begriff Unix, auch darauf will ich noch kurz eingehen. Unix ist also eine Familie von Betriebssystemen. Es gibt unterschiedlichste Hersteller, die die Unix-Schnittstellen implementieren. Insofern ist es ein definierter Standard. Und Unix läuft heutzutage auch auf unterschiedlichsten Computerplattformen, nämlich vom PC, eigentlich sogar noch von viel kleineren Rechnern, irgendwelche Handheld-Computer oder Embedded Systems, wo Unix-Systeme laufen. Das sind dann sogar typischerweise Linux-Systeme, bis hin zu Supercomputern. Es ist in einer gewissen Weise auch eine Bezeichnung für eine Art Kultur, also wie geht man mit Computern um, wie benutzt man sie. Unix steht auch für die typische Arbeitsweise, nämlich dass man mit einer Menge von Werkzeugen, die genau eine bestimmte Aufgabe erfüllen, also sogenannte kleine Tools, die geeignet kombinieren kann, um daraus dann mächtigere Werkzeuge zu schaffen, also nicht solche Programme, die den Anspruch erheben, alles zu können. Das ist nicht das Typische für Unix. Ja, und schließlich ist es eigentlich Entwicklungs- und Betriebsbasis des Internet und aller seiner Dienste. Also die meisten Dienste, die im Internet irgendwo erbracht werden, laufen auf Unix-Servern, und mehr sind diese Unix-Server Linux-Systeme. Über die Historie versuche ich mal ein bisschen schnell hinwegzugehen. Sie können das gerne alles im Detail sich ansehen. Angefangen hat es 1969. Seit 1991 gibt es Linux, den ersten Linux-Kernel, veröffentlicht von Linus Torvalds. Da war damals Student an der Universität in Helsinki. Und seit dieser Zeit hat es im Linux-Umfeld eine ganz rasante Entwicklung gegeben. Ein paar Worte zu dem Begriff Open Source. Spielte vorhin schon mal kurz eine Rolle. Open Source wiederum steht für eine Bewegung, also nicht nur Linux ist in dieser Umgebung, fühlt sich dort zu Hause, sondern die Open Source Bewegung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zuverlässigkeit und Qualität von Software dadurch zu erhöhen, zu sichern, zu stabilisieren, indem man eben die Quellen veröffentlicht und damit natürlich viele Leute, auch insbesondere die Anwender, in die Lage versetzt, sich die Implementation verschiedener Details anzusehen und gegebenenfalls auch den eigenen Wünschen und Bedürfnissen anzupassen, wieder zu veröffentlichen. Also so einen iterativen Entwicklungsprozess. Und charakteristisch für diese Art der Entwicklung ist eben diese GNU General Public License. Linux-Distribution sollte noch erwähnt werden in diesem Zusammenhang. Linux ist, wie gesagt, seit 1991 kursiert es im Internet. Zunächst waren das in Newsgruppen oder Mailinglisten veröffentlichte Quellen, die von einigen engagierten Leuten aufgegriffen und selber weiterentwickelt wurden, aber immer in einem Zustand, wo ein Anwender, der also den Rechner benutzt, um eine Aufgabe damit zu lösen, damit nicht viel anfangen konnte. Es gab dann zu einem späteren Zeitpunkt sind verschiedene Distributoren auf den Plan getreten, die einfach die so entstandene Software zusammengefasst haben und in sogenannten Distributionen veröffentlicht haben. Diese Distributionen haben mittlerweile den Charakter, dass sie von diesen Distributionen aus, die in Form von CDs und Büchern verteilt werden, auf einem herkömmlichen PC das Linux installieren können, wie sie das auch von anderen Betriebssystem kennen, ohne dass man da die Details in dem System alle wissen muss. Sie spielen einfach von der CD das System ein und das funktioniert. Das war die wesentliche Leistung der Distributoren. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge auf dem Markt. Die wichtigsten sind hier in einer Übersicht zusammengefasst. Wir selber im Rechenzentrum in der Uni arbeiten mit der Red Hat-Distribution. Eine weitere wichtige ist ohne Zweifel die SUSE-Distribution, das ist ein deutscher Hersteller, und andere. Die Distributionen unterscheiden sich da mittlerweile nun inzwischen auch, was die Art und Weise des Umgangs und der Installation angeht. Es gibt dort unterschiedliche Werkzeuge. Wenn Sie sich irgendwann mal für eine der Distributionen entschieden haben, dann sollten Sie dabei bleiben und diesen Weg fortführen. Das ist unsere Erfahrung. Dort zu wechseln, ist wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll. Ansonsten basieren die aber eben alle auf den gleichen Quellen. Die sind halt nur unterschiedlich zusammengestellt. Ja, so viel vielleicht unter dieser Überschrift Einführung. Und kann ich zum nächsten Punkt kommen. Struktur eines Linux- oder auch Unix-Systems, denn an der Stelle brauchen wir eigentlich schon nicht mehr zu unterscheiden. Die Systeme entsprechen eben hier einander, wenn man so will. Fangen wir mal hier unten an, in diesem Bild. Also hier, gucken, ob ich das Ding hier richtig bedienen kann. So, also auf dem untersten Ebene hat man irgendeine Form von Hardware. Im Sinne von Linux ist das mittlerweile, angefangen von einem typischen PC, hatten wir schon gesagt, auf Intel-Architektur, auch eine Menge von anderen Systemen mittlerweile, die von Linux unterstützt werden. Das können also Hardware sein von Workstation-Herstellern, wie also zum Beispiel Sun, die mit Spark-Prozessoren arbeiten, oder Hewlett-Packard mit der HP Precision Architecture, oder anderen Herstellern, Motorola und was ihnen alles einfällt. Es gibt Linux mittlerweile auf einer sehr breiten Hardware-Basis. Auch das ist ja nicht ganz uninteressant. Also diese Hardware stellt natürlich zunächst erstmal die Basis dar. Dazu gehört eben der Rechner selbst mit allen seinen peripheren Geräten, die Sie sich so vorstellen können. Auf dieser Hardware läuft nun ein Unix-Kernel oder ein Linux-Kernel. Das ist also das Gebilde, was Sie beim Einschalten des Systems booten, was während des Bootvorgangs geladen wird. Und dieser Linux-Kernel hat nun eine Menge von Aufgaben, nämlich fangen wir wieder unten an. Zunächst die Aufgabe der Hardware-Abstraktion, also er ist in der Lage, die konkrete Hardware im gewissen Sinne zu abstrahieren. Also Sie arbeiten selbst als Entwickler in einem Linux-System, müssen sich nicht darum kümmern, wie nun ein konkretes Gerät genau anzusteuern ist. Das macht der Kernel für Sie durch entsprechende Hardware-Treiber und ähnliche Dinge. Das passiert also auf dieser Ebene. Sie gehen als Entwickler in einem Unix-Umfeld nur damit um, dass Sie also Dateien lesen und schreiben oder ähnliche Dinge tun, wie Sie das sich auch an anderer Stelle erwarten. Der Kernel realisiert darüber hinaus dann die eigentlichen Unix- oder Linux-Konzepte, nämlich Files und Prozesse. Damit wollen wir uns genau im nächsten Punkt intensiver auseinandersetzen, was das ist und was man darunter zu verstehen hat und wie das zusammenspielt. Das wird also im Kernel gemacht und er hat eine wichtige Eigenschaft: er ist dynamisch modifizierbar. Das bedeutet, dass Sie zum Zeitpunkt, wo ein Linux-System läuft, in der Lage sind, den Kernel zu manipulieren, zu modifizieren. Also Sie können die Konfiguration des Systems verändern, die Kernel-Konfiguration des Systems verändern. Sie können neue Hardware in Betrieb nehmen während der Laufzeit und müssen zu diesem Zweck nicht booten. Wenn Sie mal, werden sicher alle irgendwie Erfahrung haben mit Windows-System, werden Sie diese Eigenschaft sehr zu schätzen wissen, wenn das in Linux dann anders funktioniert. Ja, dieser Kernel hat nun eine Schnittstelle, die er dann wiederum den Anwendungen zur Verfügung stellt, und diese Schnittstelle sind sogenannte Systemrufe. Das sind, wenn Sie irgendwie schon mal mit Programmierung zu tun haben, nichts anderes als Funktionen letzten Endes, die also die Dienste des Betriebssystemkerns den Anwendungen zur Verfügung stellen. Das sind also solche Dinge wie Lesen aus einer Datei, Schreiben in eine Datei, Erzeugen einer Datei und ähnliche Dinge, Eröffnen von Kommunikationsbeziehungen über das Netz und ähnliche Dinge. Also auf dieser Ebene bietet der Kern Funktionalität an, die dann von den Anwendungen benutzt werden, und zwar in Form von Funktionen, die über sogenannte C-Bibliotheken angeboten werden. C-Bibliotheken deshalb, weil Linux selber in der Programmiersprache C implementiert ist und C die typische Entwicklungsumgebung im Unix-Linux-Umfeld nach wie vor ist. Oberhalb dieser Bibliotheken, die dann die Schnittstelle den Anwendungen herausreichen, wenn man so will, liegen nun die Dinge, mit denen der Benutzer dann tatsächlich zu tun hat, nämlich auf der einen Seite erstmal ein sogenannter Kommando-Interpreter, wird in der Unix-Sprechweise Shell genannt. Das ist ein interaktiv arbeitender Kommando-Interpreter, mit dem man halt, muss ich nicht irre machen, das ist bloß ein Bildschirmschoner, mit dem man also interaktiv arbeiten kann auf einer Terminal-Oberfläche. Sie haben also ein Terminal und können dort Kommandos eingeben und die werden dann vom System ausgeführt. Der Kommando-Interpreter kann die auch ausführen, indem er diese Kommandos aus einer Datei liest. Da muss sie also nicht vom Bildschirm eingegeben bekommen. Das ist die eine Schnittstelle, die man als Benutzer hat. Und die andere, die natürlich zunehmend von an Bedeutung gewinnt und eigentlich heute selbstverständlich ist bei der Benutzung, ist X-Window, eine grafische Oberfläche, die eine Reihe von interessanten Eigenschaften hat, werden wir das eine oder andere vielleicht auch noch sehen können. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist sicherlich, dass sie netzfähig ist. Sie können also im Unix-Umfeld auf einer beliebigen Maschine eine Applikation starten und die Anzeige auf einer ganz anderen Maschine realisieren. Sie müssen also nicht zu der Maschine hingehen und an dem Bildschirm sitzen, sondern Sie können das aus der Ferne tun, mit vollkommen durchreichend der gesamten Geräte, also Maus oder irgendwelche anderen Eingabegeräte. Das ist also diese grafische Oberfläche X-Window, die zunächst auch erstmal nur Basisfunktionalität bereitstellt und darüber liegen dann sogenannte Desktops, also grafische Oberflächen, mit denen tatsächlich so eine Schreibtischoberfläche nachgebildet wird, wie Sie das vielleicht auch aus Windows oder sicher aus Windows kennen, mit allen möglichen Applikationen, die in dem Umfeld eine Rolle spielen, Dateimanager, Editoren und also ja, was Sie sich so vorstellen können, gibt es dort in dieser Umgebung. Und darüber nun wiederum gegebenenfalls direkt auf den C-Bibliotheken aufsetzend oder aber eben auf den grafischen Oberflächen oder den Kommando-Interpreter aufsetzend, gibt es dann Anwendungen und Netzdienste der beliebigsten Art, was Sie sich vorstellen kann, Netzdienste in jeder Form. Also das in etwa ist die Struktur, so sieht ein Linux-Unix-System aus und in jede dieser Stellen können Sie hineinsehen, weil, wie gesagt, die Quellen offen sind. Die wenigsten werden das wirklich machen, weil wer ist schon ein versierter C-Programmierer und ist in der Lage, dort nun tatsächlich Dinge, die in einem Betriebssystemkern vonstatten gehen, nachzuvollziehen. Aber allein die Tatsache, dass das auf diese Art und Weise gemacht wird und etliche hundert Leute das auch tatsächlich tun und selber mit dran rumentwickeln, verschafft schon ein gutes Gefühl. Wichtig auch an der Stelle ist, das hängt mit der Art und Weise der Softwareentwicklung zusammen. Hinter Linux steht nie irgendeine Firma oder irgendetwas, wo Sie also nie wissen, wer das eigentlich mal geschrieben hat. Das ist alles anonym, steht immer bloß, bei anderen Herstellern steht immer bloß ein Firmenname da und man schimpft dann immer auf den Firmennamen. Hinter den einzelnen Komponenten im Linux stehen immer konkrete Personen und die können Sie konkret ansprechen. Die weisen sich aus als Autor, die haben eine E-Mail-Adresse und an die kommen ran und die reagieren auch. Und da hat natürlich auch, wenn man selber dort Code einbringt in diesen Entwicklungsprozess, packt es einen natürlich auch ein bisschen an der eigenen Ehre, obwohl Ehre halt so ein komisch besetztes Wort ist, dass man dort halt sich selber bemüht und darum kämpft, dort ordentlich zu reagieren, wenn es Fehlersituationen gibt oder ähnliche Dinge. Das werden Sie also erleben, wenn Sie dort mal an irgendeiner Stelle tatsächlich Probleme haben.
So, jetzt würde ich schon
unterbrechen. Ja, mach das.
Ja, das heißt, das hast du gar nicht vorbereitet. So, an der Stelle gebe ich wieder das Wort an Thomas.
Ja, was Sie vielleicht noch mitgesehen haben oder Sie sich vielleicht gewundert haben, dass er sich quasi an einem Rechner, das ist wirklich die Maschine, die hier vorne steht, also wir gaukeln hier nichts vor, mehrfach angemeldet hat. Er hat also einmal eine grafische Oberfläche benutzt und sich darüber angemeldet und kann aber gleichzeitig durch eine Tastenkombination, das ist hier Ctrl-Alt, F1, F2, F3 und so weiter, auf virtuelle Konsolen umschalten und kann sich dort wiederum anmelden, diesmal mit dem Terminal-Login. Und er könnte sogar, wenn er über das Terminal-Login die Einwahl gemacht hat, dann dort auch wieder eine grafische Oberfläche starten. Also man kann selbst auf einer Maschine mehrere solche virtuelle Terminals halten und man muss sich natürlich nicht immer als derselbe Benutzer anmelden. Man kann unterschiedliche Benutzer gleichzeitig das System benutzen. Das führt uns jetzt unmittelbar zu diesen beiden Begriffen, Multitasking und Multi-User, die wir noch am Ende dieser ersten Einheit kurz beleuchten wollen. Ich will mal zunächst den Multitasking-Begriff erörtern. Und zwar verwirklicht Linux oder Unix ein Konzept, welches also unter diesem Begriff Multitasking verstanden wird. Und man versteht dahinter nichts anderes, dass also mehrere Aufgaben, sprich mehrere Programme auf einem Linux-Rechner zur gleichen Zeit aktiv sind, zur gleichen Zeit laufen. Und das Ganze ist unabhängig davon, wie viele Prozessoren die Maschine hat. Zu einem konkreten Zeitpunkt könnte es sogar mehrere hundert solche Aufgaben sein, die auf einer einzelnen Maschine abgearbeitet werden. Tatsächlich unterschiedliche Anwendungen. Die Leistung des Linux-Kernels besteht nun darin, die zur Verfügung stehenden Ressourcen, also sprich die CPU, den Prozessor und den RAM, Hauptspeicher, auf diese Anwendungen aufzuteilen und eben dafür zu sorgen, dass alle Anwendungen, wenn sie einmal gestartet sind, in ihrer Abarbeitung auch irgendwie vorankommen und den Benutzern, die also gleichzeitig dieses eine System verwenden, den Eindruck zu vermitteln, dass ihre Applikationen auch vorankommen, abgearbeitet werden. Das passiert, dieses Verfahren, mit dem man das macht, nennt man Timesharing. Es wird ganz einfach dafür gesorgt, und das wissen Sie sicher auch, dass ein Programm, während es arbeitet, nicht die ganze Zeit immer nur was von der CPU will, also rechnen möchte, sondern es gibt Momente, wo ein Programm ein Ausgaben macht, das heißt, dass es von Ihnen irgendeine Interaktion erwartet, dann ist die CPU in dem Moment steht still, hat nichts zu tun für Ihre Anwendung und das nutzt halt, diesen Gedanken nutzt Linux aus, um solche leerstehenden Momente für die CPU zu benutzen, um für andere Anwendungen die CPU quasi freizuschalten. Das Ganze kann also passieren in einer interaktiven Nutzungsform, dass also mehrere Benutzer oder auch ein Benutzer mehrere solche Anwendungen gleichzeitig startet, eng verknüpft mit der Variante, die man als Batch-Nutzung bezeichnet, also Hintergrundbenutzung. Stellen Sie sich einfach sowas vor, Sie haben eine komplizierte Berechnung in irgendeinem Zusammenhang anzustellen, dann können Sie also ohne Probleme Ihr System dazu veranlassen, dass es diese Berechnung quasi im Hintergrund ausführt und Sie die Maschine gleichzeitig noch benutzen, um vielleicht Ihre E-Mail zu lesen oder im Web zu surfen oder ähnliche Dinge zu tun. Dafür, für diese Dinge wird nur sehr wenig CPU-Zeit gebraucht und Ihre eigentlich rechenintensive Anwendung nutzt dann halt immer die CPU, wenn Sie gerade mal nichts, wenn Sie keine Interaktion mit der Maschine machen. Also man kann sich so vorstellen, dass die Aufgaben, die also in Form hier dieser Kästchen dargestellt werden, immer mal zu einem Zeitpunkt auf die CPU gelegt werden, die CPU zugeteilt bekommen und wie das passiert, das verbirgt also der Linux-Kern vollkommen vor den Anwendern. Und das geht nun eben nicht nur für einen einzelnen Benutzer, sondern das geht für mehrere Benutzer und zwar nicht hintereinander, wie das in dem moderneren Windows-System der Fall ist. Die können auch durchaus von mehreren Benutzern benutzt werden, die werden auch unterschieden, die Benutzer, Windows NT zum Beispiel, aber eben nicht gleichzeitig. Da kann eben zu einem Zeitpunkt ein Benutzer an der Maschine sitzen, meldet sich an, arbeitet, meldet sich wieder ab und danach kann sich ein anderer Benutzer anmelden. Und das System ist auch in der Lage, die Nutzer zu unterscheiden. Im Linux ist es so, dass tatsächlich zu einem Zeitpunkt mehrere Benutzer dieselbe Maschine verwenden können und die Sicherheitseigenschaften, die dem Linux enthalten sind, verhindern, dass die Benutzer sich gegenseitig beeinträchtigen. Genau zu dem Zweck, damit es funktioniert, werden eben im Linux Benutzer unterschieden. Deswegen hat er sich vorhin angemeldet. Jeder, der das Linux-System benutzen will, muss sich anmelden. Steht vielleicht noch die Frage, wenn Sie überhaupt erst anfangen, ein Linux-System auf Ihrer Maschine einzurichten, wo kommen denn dann die ersten Benutzer her? Woher kriege ich denn so ein Nutzerkennzeichen? Nun ja, das Linux selber enthält einen sogenannten Super-User. Der ist quasi in jedem System vorhanden. Der hat das Nutzerkennzeichen root, R-O-O-T, also wie die Wurzel sozusagen. Und der hat quasi die Allmacht über das Linux-System. Und wenn Sie als dieser Benutzer angemeldet sind, dann können Sie andere Benutzerkennzeichen, andere Accounts, wie man in der Unix-Sprechweise sagt, einrichten und damit eben, wenn Sie es privat nutzen, für jedes Familienmitglied einen eigenen Account einrichten und können dann dafür sorgen, dass Ihre Kinder nicht Ihre Dateien lesen können und ähnliche Dinge tun im privaten Umfeld. Mag das von Interesse sein, in einem beruflichen Umfeld natürlich noch viel mehr.
An der Stelle will ich gleich mal einhaken. Der Nutzer Root, der jetzt erwähnt worden ist, Zeichen niemals mit Root.
Ja, also wirklich nur, wenn Sie die Maschine administrieren wollen, dann arbeiten Sie als Root. Sie schützen sich dann quasi vor sich selbst, wenn Sie also mit niederen Privilegien arbeiten, sich dort vielleicht mal vertun an irgendeiner Stelle, Dateien löschen oder irgendwelche Installationen vornehmen oder Deinstallationen, die Sie gar nicht wollten. Und dann haben Sie plötzlich Ihr System verkonfiguriert. Davor kann man sich leicht schützen, indem man also mit niederen Privilegien standardmäßig arbeitet. Also wenn Sie damit anfangen, in der ersten Aktion nach der Installation sollte sein, Nutzer einrichten. Dann abmelden als Root und dann als dieser neue Benutzer arbeiten.
So, an der Stelle würde ich sagen,
ja.
Die Frau, Sie sagten, es steht keine Firma dahinter, wie ist es mit Coral?
Das ist, ordnet sich genauso, Coral ist an der Stelle genauso ein Distributor wie auch Red Hat oder SUSE. Also die greifen, die machen genau das, was die anderen Distributoren auch machen. Die greifen die offen liegenden Quellen, aus denen man Linux-Systeme bauen kann, auf und ordnen die zusammen und machen daraus eine Distribution, die dann eben aus einer Menge von CDs besteht, packen noch irgendwelche Anwendungen dazu, die vielleicht im Falle von Coral sogar dann lizenzpflichtig sind. Das verbietet diese GNU General Public License nicht und stellen quasi eine Distribution zusammen und vertreiben die dann. Ja, es gibt mehrere solche. Coral ist einer davon. Ja. Ja, kein Problem. Also Sie können auf einer Maschine die beiden Betriebssysteme tatsächlich richtig koexistieren lassen, indem Sie die Festplatte entsprechend aufteilen und quasi Linux und Windows Partitions betreiben. Wir machen das sogar bei uns in den Computerpools, die den Studenten zur Verfügung stehen. Dort, die werden genauso betrieben. Also die Studenten können sich entscheiden, wenn sie rangehen, ob sie unter Linux oder unter Windows arbeiten wollen. Das ist eine Variante, die man wählen kann. Mittlerweile gibt es aber mit dem VMware eine ganz interessante Geschichte, dass man also unter einer Linux-Installation eine Windows-Installation betreiben kann. Sie haben dann quasi ein Fenster auf dem Schirm. Das können Sie auch groß ziehen, sodass es den ganzen Bildschirm einnimmt und haben dort drin ein komplettes Windows installiert. Egal was, 95, 98, Windows NT, geht alles auch OS 2 und ähnliche Systeme, das nicht da betreiben.
Das
ist ein Vortrag dazu. Ja. Wird auch demonstriert draußen, wenn Sie sich mit umsehen, finden Sie das, wie sich das anfühlt, wie das geht. Ja, das ist ganz schwer. Das hängt ganz stark davon ab, in welchem Umfang Sie Linux betreiben wollen. Also mit so einer grafischen Oberfläche und den ganzen Schikanen, wie es in dem Umfeld gibt, also an Office-Anwendungen und ähnlichen Dingen, denke ich mal, ein zeitgemäßer PC ist schon angemessen. Wenn Sie aber spezielle Aufgaben machen wollen, um die Maschine an irgendeiner Stelle als einen Server für einen bestimmten Dienst zur Verfügung zu stellen, wo es im Wesentlichen auf I/O-Leistung ankommt oder ähnliche Dinge, dann kann das auch noch im Extremfall sogar ein alter Pentium oder so etwas sein. Ja. Also das Beste ist dort mit ein paar Leuten zu reden, die so etwas schon machen und die mal zu fragen, was betreibt denn ihr so? Ich habe schon meine erste Linux-Maschine, die ich zu Hause betrieben habe, war ein 386 DX40, also mit 8 MB RAM und da hatte ich auch die grafische Oberfläche drauf. Natürlich nicht solche gewaltigen Office-Applikationen oder so etwas. Ja. Ja, vielleicht zu der ersten Frage. Es ist, der Teufel steckt im Detail. Das trifft auf beide Fragen eigentlich zu. In der Regel wird es so sein, dass Sie die Applikationen, die für eine Distribution verteilt werden, auch in der anderen Distribution einsetzen können. Das wird in der Regel funktionieren. Es wird an einigen Dingen scheitern, oder nicht scheitern, schwierig sein. Sie müssen dann irgendetwas machen. wo es um die Initialisierung von irgendwelchen komplizierten Applikationen geht, die zum Beispiel, wenn es Serverdienste sind oder so etwas, die also zum Bootzeitpunkt der Maschine mit gestartet werden, dann ist eben diese Art und Weise, wie das Starten beim System hochfahren abläuft, zwischen den Distributionen unterschiedlich. Das heißt, da müsste man sich dann angucken, wie wird das im SUSE gemacht, also welches Prinzip haben die dort, das kann man aber leicht durchschauen, weil das ist alles offen. Und hat dann also nur das Problem, das auf die andere Distribution, unter die man das bringen will, entsprechend anzupassen. Also das wird auf jeden Fall funktionieren, da gibt es wenig Sorgen. Bei BIOS würde ich es ähnlich sehen, also es gibt Sie finden bei den verschiedenen Distributoren, finden Sie Listen, wo angegeben ist, welche Hardware und auch welche BIOS-Versionen von welchen Herstellern unterstützt werden. Das sollte man sich angucken, bevor man es vielleicht in eine Maschine kauft, von der man weiß, auf der will ich eigentlich Linux betreiben. Und insbesondere im Umfeld von Laptops, Notebooks oder so, das sollte man etwas genauer hinsehen. Aber ich kenne wenig oder eigentlich gar keine Situation, wo es nicht gelungen ist, für eine konkrete Maschine das Linux zum Spielen zu bringen. Es ist dann gegebenenfalls aufwendig, aber man bekommt es hin.
Aber in 95% bis 99% der Fälle gibt es keine Probleme.
Ja.
Das muss dann etwas ganz Exotisches sein,
ja.
Muss nicht funktionieren.
Ja. Das ist mittlerweile so, also dass wenn Sie so eine Distribution die CD einlegen und dann erkennt die Hardware, die Sie haben und funktioniert.
So, dann würde ich aber ansonsten sagen, damit wir brauchen alle ein bisschen Pause. Im nächsten Punkt geht es dann weiter, der sogenannte Durchblick, Teils und Prozesse, wo wir Thomas dann wieder machen.